Nur Golf auf meinsportradio.de.
Hideki Matsuyama gewinnt das zweite WGC-Turnier seiner Karriere und beeindruckt mit einer großartigen Schlussrunde, in der er einen alten Turnierrekord von Tiger Woods egalisiert und mit einer 61 zudem die beste Schlussrunde im Firestone Golf Club seit über 40 Jahren spielt. Rory McIlroy kriegt dort auch wieder die Kurve mit neuem Caddy und vor allem mit deutlich mehr Eigenverantwortung für sein Course-Management. Und damit platziert er sich in den Top 5 und wird gleichzeitig zum großen Mitfavoriten für das PGA Championship in der nächsten Woche in Quail Hollow, was so in 14 Tagen alles passieren kann. Darauf schauen wir hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de gleich ganz genau, zusammen mit dem Kollegen Robin Bulitz von unserem Kooperationspartner golfpost.de. Und dann haben wir auch noch tolle News von Caroline Masson zu vermelden. Die wird nämlich nicht nur Dritte bei der British Open, sondern darf auch beim Solheim Cup in diesem Jahr mitmischen. Und wir gratulieren Aiki Kim zum ersten Major-Titel ihrer Karriere. Und angesichts ihrer Vorgeschichte ist der schon sehr bemerkenswert. All das und noch viel mehr jetzt hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de mit Malte Asmus. Viel Spaß!
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wir kommen hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de jetzt zum World Golf Championship, zum Bridgestone Invitational in Akron, Ohio ausgetragen. An den ersten zwei Tagen ein bisschen hatte es unter dem Wetter zu leiden. Am Ende gab es aber zumindest einen, der gestrahlt hat, nämlich Hideki Matsuyama. Der Japaner gewinnt sein zweites WGC-Turnier mit einem dominanten Vorsprung, setzte er sich am Ende durch. Minus 16 vor Zach Johnson, der landete auf Platz 2 bei minus 11. Dritter Charlie Hoffman, minus 10 und dahinter Thomas Peters, Paul Casey. Dann mit jeweils einem weiteren Schlag noch zurück. Peters minus 8, Casey mit einer Gruppe an geteilten Fünften bei minus 7 und darunter auch Rory McIlroy. Wir werden gleich näher auf die einzelnen Golfer eingehen und die Runde nochmal Revue passieren lassen und das zusammen mit unserem Kollegen von golfpost.de mit Robin Bulitz. Hallo Robin.
Hallo Malte.
Ja, Hideki Matsuyama, ich habe schon gesagt, der Mann gewinnt sein zweites WGC-Turnier, ist damit jetzt natürlich auch einer der Favoriten fürs PGA Championship in der nächsten Woche, aber Matsuyama müssen wir zunächst mal bei diesem Turnier besprechen. Der war gar nicht in Führung liegend in die Schlussrunde gegangen, hatte aber einen guten Samstag und da sehr viel Selbstvertrauen mitgenommen, hatte sich abends dann auch nochmal auf der Driving Range ein bisschen vergnügt, ein paar Schläge gemacht und gesagt, irgendwie, das lief alles. Nur zum Eingang der Sonntagsrunde lief es für ihn erstmal nicht.
Zum Eingang der Sonntagsrunde, erstmal ging es los und solides Spiel gezeigt und dann spätestens ab Loch 2 hat er gemerkt, jetzt möchte ich doch auch vorne mit kämpfen um den Sieg spielen. Und wie er dann an der 2 in die Runde gestartet ist, er hat das Grün verfehlt mit dem zweiten Schlag auf dem Par 5, landete im Rough. Also ein Schlag, der schon knackig schwer ist, aber was er da abgeliefert hat, dann den Chip in zum Eagle an der 2. Damit war das Ding meiner Meinung nach fast schon gegessen, weil da hat er dann den Run gestartet, der ihn zum Sieg geführt hat. Dieses Eagle Chip in war genial. Dann hat er direkt einen Birdie folgen lassen. Die Frontline war schon fantastisch. Und dann einfach ganz groß aufgespielt. Es war Platzrekord am Ende. Da kann man fast nichts mehr zu sagen. Der Junge ist super jung, hat aber eine Ruhe weg in Finalrunden. Die sind wirklich jedes Turnier, das Hideki Matsuyama in den letzten 2 Jahren gewonnen hat, da hat er grundsätzlich in der Finalrunde eigentlich seine beste Turnierrunde gespielt. Und das ist in dem Alter schon mal eine ganz beeindruckende Ansage. Ja. Und wie du schon richtig gesagt hast, er ist mal wieder sozusagen Major-Favorit, weil er immer vor den Majors irgendwie auch dann seine Turniere gewinnt, aber fürs Major hat es bis jetzt noch nicht gereicht. Mhm. Gute Frage, also die PGA Championship ist so ein Major, würde ich mal behaupten, einfacher zu gewinnen als die ersten 3 Majors. Warum nicht da? Mhm. Er wäre der erste Japaner, es wäre spannend zu sehen, er war der erste Japaner, der überhaupt WGC gewonnen hat dieses Jahr, jetzt hat er schon das zweite geholt. Großer Spieler.
Absolut großer Spieler. Wir werden gleich auf die Favoritenlage dann beim PGA Championship auch nochmal eingehen, bleiben aber noch ein bisschen bei diesem Turnier in Akron, Ohio. Matsuyama, ja, der erste Abschlag, der war blöd, der zweite auch, aber dann super gerettet. Du hast die Runde Revue passieren lassen. Was bei ihm noch fehlt zu einem großen Champion, finde ich, ist, dass er ein bisschen Englisch spricht. Er lässt sich ja in Siegerinterviews grundsätzlich nur in seiner Muttersprache aus und sich dann hinterher dolmetschen. Warum?
Es ist unglaublich, dass ein Mann wie Hideki Matsuyama ein absoluter ein absoluter Volksheld in Japan. Also die Leute dort feiern diesen Mann. Das ist unvorstellbar, wie er dort gehypt wird. Aber auch hier ist er ja seit zweieinhalb Jahren absolut auf dem Schirm, spielt auf der PGA-Tour rauf und runter. Und dass er es nicht geschafft hat, aber dass er auch nicht auf dem Weg in diese Golfkarriere es geschafft hat, ein vernünftiges Englisch zu lernen, das ist mir unerklärbar, unerklärlich. Ich kann es einfach nicht verstehen. Also jedes Mal sehe ich ihn im Interview und er lässt sich dort dolmetschen und übersetzen und ich frage mich, fass mir jedes Mal an den Kopf, wie kann das sein in so einer globalisierten Welt, in der wir leben, in einem Sport, der um die ganze Welt spielt, wo Englisch einfach zählt. Du musst ja auch mit deinem Management, du musst ja auch mit Leuten in Kontakt treten, etc., Sachen organisieren.
Sponsoren, alles, was da dran hängt.
Ich finde es unglaublich, wie der das handelt ohne Englisch. Ich weiß gar nicht, wie das möglich sein soll eigentlich.
Er hat einfach keine Zeit, Englisch zu lernen. Er konzentriert sich auf die Arbeit auf dem Platz und am Platz. Vor allen Dingen seine Schlussrunde, beziehungsweise 16, 17 und 18, die Schlussphase seiner Schlussrunde, die müssen wir auch noch mal ein bisschen hervorheben, weil er wusste, an der 16 hat er später gesagt, ja, wenn ich jetzt hier entsprechend weiterspiele, dann kriege ich die 61. Das ist Platzrekord, den hat Tiger Woods mal aufgestellt und als Tiger Woods das gemacht hat, 2013 nämlich, da war Hideki Matsuyama mit im gleichen Flight. In der zweiten Runde war es 2013. Hinterher hatte Tiger Woods dann ja auch mit einem riesen Vorsprung das Turnier gewonnen, da seine Platzkenntnis mal wieder unter Beweis gestellt. Aber das ist von Matsuyama natürlich auch dann schon recht berechnend und auch sehr cool, das dann auch so durchzuziehen.
Das ist der absolute Wahnsinn. Also dann von an der 14 und 15 das Paar zu spielen, dann das Leaderboard zu sehen und nicht darüber nachzudenken, dass er drei Schläge Vorsprung, zu dem Zeitpunkt waren es drei, glaube ich, auf Zach Johnson hat und das Ding eigentlich so gut wie in der Tasche hat, weil er weiß, die 16, 17, 18, da fällt mir irgendwo ein Birdie raus und dann habe ich das Ding sicher. Dann habe ich hier den WGC-Titel gewonnen, meinen zweiten, bin wieder die Nummer 1 im FedEx Cup. Nein, er guckt auf das Leaderboard, erinnert sich an eine Runde von vor was weiß ich nicht wie vielen Jahren mit Tiger Woods, der dort Platzrekord gespielt hat und sagt, boah, jetzt habe ich nochmal richtig Lust. Da siehst du meiner Meinung nach, dass der Junge einfach richtig Bock am Golfen hat und einfach Birdie, 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 der will Ergebnisse, der will da tief schießen, der will den Platz auseinandernehmen und der will das bestmögliche Ergebnis raushauen. Und wenn er dann sieht, oh, mir fehlen nur drei Birdies hier für den Platzrekord, den ich an der Seite von Tiger Woods sehen durfte, auf seinem Platz sozusagen, weil dieser Platz, der gehört ja eigentlich Tiger Woods, so oft wie der da schon gewonnen hat. Und jetzt ist er in seine Fußstapfen getreten mit dieser 61, mit dem Sieg dort. Es war Wahnsinnsvorstellung. Also das ist dann ein richtig gieriger, giftiger Profi, der will dann einfach nochmal. Ja, und hat dann natürlich wahnsinnig abgeliefert. Die Backline war ja eigentlich sehr solide bis zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann 16, 17, 18 nochmal voller Attacke.
Ja, da eben nochmal angegriffen. Da hätte er natürlich auch bei einem etwas schlechteren Verlauf alles, so wie du sagst, nochmal verspielen können. Aber er hat es einfach so cool durchgezogen. Ist da auch cooler als Zach Johnson, der ja nach 54 Loch in Führung war. Aber dem liegt diese Position als Führender irgendwie nicht von der Schlussrunde. Seine letzten 6 Turniersiege, die hat er alle aus der Verfolgerposition eingenommen. Und das letzte Mal, dass er in Führung liegend ein Turnier gewonnen hat, das ist schon ewig her. Ich glaube 2009 war das. Also Johnson, keiner, der Führungen verwalten kann.
Nicht wirklich. Also er hat zum Beispiel seinen ersten Major-Titel hat er ja beim Masters geholt, mit einem der höchsten Masters-Siegscores in den letzten 20 Jahren. Da hat er mit 2 über Par oder 3 über Par das Masters gewonnen und alle anderen haben einfach noch viel schlechter gespielt an dem Finaltag, sodass ihm, glaube ich, eine 1 über oder neben Par-Runde gereicht hat. Ja. Das war Verwalten vom Allerfeinsten und das ins grüne Jackett. Also das ist schon eine ganz große Nummer. Bei der Open Championship war es genau das Gleiche. Da hat er auch eine sehr solide Runde gespielt bei diesem wahnsinnigen Monday-Finish, wo es dann noch ins Playoff mit 3 weiteren Spielern ging. Da hat er bei Regen, Nieselregen, hat er einfach das Spiel on point gebracht und solide gespielt, wo alle anderen kämpfen mussten. Das ist nicht einer, der tief schießt und von vorne weg so ein Ding gewinnt und dann aggressiv unterwegs ist. Was sein Spiel ausmacht, ist, dass er sehr solide ist. Er ist nicht der längste vom Tee, aber hat auch nicht die größte Streuung und ist mit den Wedges ein super Spieler einfach. Zach Johnson, der kann scramblen wie ein Wahnsinniger, aber ist nicht einer wie Hideki Matsuyama oder sagen wir McIlroy oder Dustin Johnson, die vorneweg dann einfach mal eine 6, 7, 8 unterzünden und dann richtig mit Understatement so ein Turnier gewinnen. Zach Johnson ist einer, der ist da, wenn die anderen Ja, wenn man merkt, die anderen kämpfen, dann lässt sich Zach Johnson nicht aus der Ruhe bringen. Und deswegen ist er ja nicht so auch zweifacher Major-Sieger.
Ja klar, also ist er auch kein schlechter Golfer, aber in manchen Situationen dann eben sowas wie der Einäugige unter den Blinden.
Ja.
So kann man es vielleicht dann sagen, aber natürlich seine Qualitäten unbestritten und Runden von 69, 67, 65 und 68 auch ein absolut solides Turnier gespielt, nur wenn da einer wie Matsuyama dann eben zum Schluss nochmal so einen rausfeuert mit einer 61, dann ist dagegen einfach auch kein Kraut gewachsen. Charlie Hoffman, für den ging es auch im Leaderboard noch zwei Plätze nach oben, der hat eine 66 gespielt, auch eine wirklich konstante Woche gehabt.
Charlie Hoffman spielt eine wahnsinnig gute Saison. Er hat beim Masters mitgeführt, anderthalb Tage lang. Er hat diese Saison schon gewonnen. Er hat diese Saison schon, glaube ich, bestimmt 6 oder 7 Top-10-Finishes. Das wurmt ihn. Das wurmt ihn enorm. Gestern gab es eine Szene, die hat mich einfach... Ja, da musste ich doch schon arg schmunzeln. Da stand er, glaube ich, an Loch 16. Das ist das letzte Par 5 auf der Runde. Er hatte seinen Drive ein bisschen nach links in den First Cut verzogen und sein Caddy reichte ihm das Dreier-Eisen und sagte, leg ihn vorne links vor. Ja. Dann griff Charlie Hoffman mit wutentbranntem Gesicht zum Dreierholz und sagte, ich lieg 3 hinten, wir haben noch 3 Löcher zu gehen, ich bin nicht mehr hier, um Zweiter zu werden. Ich habe keine Lust mehr, Turniere auf dem zweiten Platz zu beenden, ich bin hier, um Turniere zu gewinnen. Mhm. In dem Moment wurde mir klar, dass ihn das schon richtig wurmt, weil Charlie Hoffman ist halt wirklich einer, hat Potenzial, spielt gutes Golf, aber hat so oft schon den zweiten, dritten, vierten Platz belegt und anderen zugucken müssen, wie sie die Trophäe entgegengenommen haben, dass er da natürlich ein bisschen angefiecht ist, kann ich vollkommen verstehen, aber nichtsdestotrotz muss man sich auch fragen, ob Charlie Hoffman eben genau wie Zach Johnson so ein Finisher ist. Ja. Weil das passiert jetzt in immer wiederkehrender Natur, dass der Charlie Hoffman super Ergebnisse abliefert, teilweise in Führung mitliegt und dann doch nicht die Trophäe einheimst. Da ist vielleicht dann doch mental bei manch anderem ein bisschen mehr Power dahinter.
Bei ihm leider, manchmal hat man wirklich den Eindruck, dass es das eben nicht ist, aber auch diese Szene, die du angesprochen hast, er versucht es auf jeden Fall dann eben anzugreifen, wurde an dem Loch jetzt nicht belohnt, aber ist auch nicht schief gegangen, ist nicht in die Hose gegangen, er hat das Paar am Ende gespielt, auch wenn er aus dem leichten Rough dann noch rauschippen musste, aber ist von daher gut gegangen für ihn und es ging ja noch ein bisschen nach oben, aber die Angriffslinie ist natürlich auch wichtig, nicht nur für Turniersiege, sondern er möchte sich ja auch noch für den President's Cup qualifizieren.
Ganz genau. Der President's Cup wird dieses Jahr sowieso ganz, ganz großes Ding. Hideki Matsuyama ist wahnsinnig, wahnsinnig on fire. Wir haben Adam Scott, wir haben Jason Day, wir haben den anderen Japaner Hideto Tanihara, der eine beeindruckende Saison spielt, meiner Meinung nach. Der war bei der Open teilweise, hat er ganz groß aufgespielt. Dann haben wir Lee Hautong, der Dritter geworden ist bei der Open, bei seiner ersten Open als vielleicht ersten Chinesen im President's Cup Team. Das wird ein ganz spannendes Ding. Die Amerikaner hatten ja die letzten 3, 4 Austragungen schon immer arg die Hand, also waren schon arg weit vorn gelegen. Aber dieses Jahr könnte der President's Cup tatsächlich mal eine richtig, richtig spannende Angelegenheit werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Hab ihn die letzten Jahre, muss ich sagen, nicht so mit Spannung verfolgt. Freue mich dieses Jahr aber wesentlich mehr drauf, aufgrund eben dessen, dass ich glaube, dass es ein bisschen ausgeglichener einfach sein wird. Und dann kommt natürlich noch hinzu, auf einem schöneren Platz kann er fast nicht sein. Es wird in New Jersey gespielt und die Jungs spielen, glaube ich, 9 Loch komplett auf die Freiheitsstatue zu. Also der Ausblick, diesen Platz zu sehen, einfach, da freue ich mich schon drauf.
Imposante Kulisse dann auf jeden Fall. Tolles Golf wird sowieso gespielt. Wir werden auch drüber berichten hier über meinsportradio.de, natürlich über den President's Cup und auch die Kollegen von golfpost.de werden den President's Cup sicherlich dann in ihrer Berichterstattung ausführlich würdigen. Und wir haben in den letzten Wochen ja auch gerne Thomas Peters gewürdigt, der Belgier, aber für den galt gestern dann auch so ein bisschen vielleicht wie das für Zach Johnson, so vorne liegend und irgendwo mit guten Chancen reingehen. Das passte für ihn gestern nicht. Für den lief überhaupt nichts zusammen. Am Ende eine 71. Ui, und Platz 4.
Ja, Thomas Peters ist ein sehr, sehr junger Spieler. Hat ist sehr gut in die Runde gestartet. Also er hat ein sicheres Paar in der 1 gespielt, dann hat er direkt das Birdie gestoppt. Und in dem Moment dachte ich, boah gut, der hat mit einer 65 eröffnet, der hat da Moving Day eine 66 gespielt, die Paarrunde lassen wir mal außen vor am Freitag. Mhm. Jetzt macht er das Ding. Der holt sich sein Ding, der ist, weil das Spiel hat er dafür. Aber dann hat man gesehen, wie er 1-2 Fairways verfehlt hat. Und dann stand der auf den, in den Teeboxen und hat sich geärgert wie ein Rohrspatz. Unglaublich. Der hat den Schlag nur 2-3 Meter zu weit nach rechts gesetzt oder hat Putts aus 8 Metern irgendwie 20 Zentimeter kurz gelassen und hat sich dann aufgeregt und sich selber damit runtergezogen. Das war unglaublich. Also es haben mehrere Leute dann im Nachklang auch gesagt in der Analyse, was ich so mitbekommen habe, dass er einfach viel zu unruhig noch ist und viel zu hart mit sich ins Gericht geht. Er muss wesentlich ruhiger werden, wenn es mal nicht läuft. Wenn dann ein Part aus 8 Metern nicht fällt, dann darfst du nicht selber fertig machen in so einer Finalrunde, dann musst du das nehmen, das Paar, und dann wird weiter angegriffen. Die beiden Bogies dann hinten auf der Backline raus, also das war einfach ein Ausfluss dessen, dass er sich da riesig geärgert hat auf der Frontline, dass er nicht mehr Birdies gespielt hat, und damit hat er sich einfach den Weg verbaut. Auf der Backline hast du es gesehen, er hat kein einziges Birdie mehr gestopft, einfach aufgrund dessen, weil er diesen vergebenen Chancen auf der Frontline hinterhergetrauert hat und sich selber enorm runtergezogen hat. Dass der 65, 66, dass der auch eine 61 schießen kann, da bin ich mir sicher, dass er das Spiel dafür hat. Nur im Kopf ist bei ihm einfach noch viel zu viel los. Da muss er wirklich in sich gehen und ein bisschen aufräumen, ein bisschen ja Sachen beiseite schieben. Und dann bin ich mir zu 100% sicher, dass Thomas Peters noch ein WGC gewinnt, wenn nicht sogar auf jeden Fall noch ein Major. Aber erstmal soll er das ein bisschen aufräumen, damit er nächstes Jahr dann wieder beim Ryder Cup für Europa volle Möhre angreifen kann.
Da hoffen wir natürlich drauf, und das hat er ja im letzten Jahr dann in Hazeltine auch wunderbar gemacht. Da hat er sich ja als Rookie perfekt verkauft und einen unheimlich guten Eindruck hinterlassen, und der hat ihm natürlich auch sehr viele Sympathien dann in Europa eingebracht, und völlig zu Recht einer der aufstrebenden Stars auf der European Tour und ja auch bald auf der PGA Tour, denn der wird mit dem Ticket nicht lange warten.
Na, auf jeden Fall. Das Ticket hat er jetzt
sicher. Hat er sogar schon, genau.
Da er unter den Top 5 gelandet ist, was halt die Voraussetzung war für seine PGA Tour Karte. Dementsprechend hat er die PGA Tour Karte für nächstes Jahr direkt sicher. Er wird dann beide Touren spielen, wird natürlich schauen müssen, dass er genug in Europa spielt, damit eben die Punkte für die Ryder Cup Qualifikation fürs Team Europa zusammenkommen, wenn nicht vorher vielleicht noch, ich hoffe es, ich hoffe schwer drauf, dass, wenn nicht vorher noch beide Touren als Punktelieferanten gelten, damit eben wir, ich gucke einfach mal unter Thomas Peters, ja, im Leaderboard,
genau. Paul Casey,
Paul Casey, ja, und Russell Knox auf dem geteilten 5. Platz, die beide aufgrund der Regel, dass nur European Tour Punkte für den Ryder Cup zählen, beide einfach nicht spielen würden. Mhm. Ryder Cup, weil beide ausschließlich auf der PGA Tour spielen. Und das geht einfach nicht. Das geht nicht. Wir haben jetzt hier eine World Golf Championship und gucken aufs Leaderboard und sehen Thomas Peters, Paul Casey, Rory McIlroy und Russell Knox. Ja. Und von denen können es vielleicht McIlroy und Thomas Peters ins Team schaffen oder werden es schaffen, wenn alles normal verläuft. Aber dann haben wir da zwei der Top 5 im besten Starterfeld im ganzen Jahr, die es nicht schaffen können, einfach aufgrund einer Formalität. Mhm. Und das darf überhaupt nicht sein.
Nee, denn mit den beiden zusammen, Russell Knox und Paul Casey, da sehen dann die Chancen der Europäer, den Titel wieder zu holen, dann in Paris 2018 auch gar nicht so schlecht aus, zumindest wenn man nach dem aktuellen Formstart ging. Die müssen auf jeden Fall dabei sein. Wir sprechen gleich noch hier bei nurgolf auf meinsportradio.de über einen, über den Robin schon gesagt hat, der ist sicherlich sowieso dabei, Rory McIlroy, denn der hat doch bei diesem Turnier einiges erlebt und vor allen Dingen auch vor dem Turnier einiges erlebt. Und das gibt's gleich hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de.
Nur Golf hier auf meinsportradio.de. Wir blicken zurück auf das WGC Bridgestone Invitational und sind bei der Besprechung des geteilten fünften Platzes angelangt. Malte Asmus und unser Kollege Robin Bullitz von golfpost.de. Und da gucken wir, wenn wir aufs Leaderboard schauen, vor allen Dingen auf den Namen Rory McIlroy. Der hat einiges erlebt im Vorfeld, hat viele Cuts verpasst, hat sich von seinem Caddy getrennt, JP Fitzgerald, nicht mehr an der Tasche. Dafür ein guter alter Freund, der Rory McIlroy schon bei Jugendturnieren mal begleitet hat. Die beiden kennen sich seit frühester Kindheit. Robin, und mit dem an der Tasche scheint das ganz gut zu klappen.
Ja, er hat das erste Mal, glaube ich, seit jetzt mehreren Wochen es wieder geschafft, 4 Runden unter Par zu schießen. Es sah in der Finalrunde nach 6 Löchern, hätte ich einiges auf Rory McIlroy gesetzt, weil er hatte einen Run, er hat da 3 Birdies geschossen innerhalb von 6 Löchern, hat Putts gestopft, die er in den letzten 3, 4, 5 Wochen, wo er so unsäglich schlecht gepattet hat, da hat er wieder gestopft, ohne Ende aus Entfernungen, die waren der Wahnsinn. Und in dem Moment dachte ich kurz, jetzt ist er wieder wirklich da. Dann hat ihn der Putter wieder verlassen. Es wurden dann 3 Bogies, die diese 3 Birdies sofort wieder ausgeglichen haben. Dann wurde es am Ende nur eine Eins unter. Aber er tastet sich so langsam ran. Er scheint jetzt einen Putter vielleicht gefunden zu haben, mit dem er halbwegs klarkommt, mit dem es möglich ist, ihn zum Glühen zu bringen. Da hatte er ja wirklich ganz, ganz viel rumprobiert und gewechselt, getauscht. Ich glaube, er hat 5 oder 6 verschiedene Putter-Modelle durchprobiert in den letzten 5, 6 Wochen. Hat sich von seinem eigentlich so geliebten Scotty Cameron wieder getrennt und sich auf den Vertrag von TaylorMade eingelassen und irgendwelche Putter von TaylorMade durchprobiert, die ihm das ganze Spiel kaputt gemacht haben, wie man muss es einfach mal so sagen. Aber jetzt scheint es wieder in die richtige Richtung zu gehen. Vielleicht ausgerechnet genau richtig vor dem letzten Major. Die PGA Championship liegt ihm sehr. Er hat in Quail Hollow schon gewonnen, wo die PGA Championship stattfindet. Aber was ich an McIlroy eigentlich am beeindruckendsten fand diese Woche, war seine Accuracy, also seine Genauigkeit vom Tee und die Länge. Mhm. Ich habe gestern noch einen interessanten Fakt gesehen. Der hat von 52 Drives diese Woche 48 über 300 Yard gehauen. Ja. Und hatte eine Fairway-Trefferquote von knapp 80%. Das ist unmenschlich einfach nur noch, was der Junge mit seinem Driver veranstaltet. Ja. Wenn er das Putten jetzt noch halbwegs in den Griff bekommt, dann ist der wieder ganz, ganz oben dabei.
Er hatte ja angesprochen auf Veränderungen durch den neuen Caddy, durch Harry Diamond, den Interims-Caddy, gesagt, er müsse sich jetzt selber mehr um das Course-Management kümmern, genauer selber gucken, wo spiele ich Bälle hin, wo platziere ich meine Abschläge. Hilft das vielleicht auch, dass er jetzt sich nicht mehr auf die Ansage seines Caddys verlässt, der vielleicht sagt, hier komm, pass auf, nimm den Driver, hau ihn da vorne hin und dann passt das schon, sondern dass er selber sich viel mehr in die Thematik einarbeitet?
Das kann enorm helfen, und zwar unter dem Gesichtspunkt, glaube ich, dass es ihm hilft, dass er jetzt auch einfach wieder viel mehr ein bisschen auch mit seinem Gefühl und Touch an die Sache rangeht. Er guckt, wo kann ich meine Bälle, wie shape ich meine Bälle, spiele ich einen Linksrum, spiele ich einen Rechtsrum, ich möchte ihn da ablegen. So ein Spieler auf diesem Niveau, der visualisiert sich seinen Schlag ja jeden Schlag, gerade die Abschläge und die Schläge ins Grün. Und kriegt jetzt nicht mehr gesagt, ja, du spiel ihn dahin mit der Kurve, sondern er kann jetzt eingehen auf Wind, Course-Bedingungen, wie er steht im Feld und kann dort seine Schläge machen, je nach Gefühl. Und er weiß, jetzt muss ich mich ein bisschen zurücknehmen vielleicht, weil im Moment läuft es gerade nicht so und jetzt kann ich wieder volle Attacke gehen. Da dann auf sich selbst zu hören und das Vertrauen ins eigene Spiel darüber auch wiederzufinden, das kann, glaube ich, enorme Kräfte freisetzen bei Rory McIlroy, wenn er da sich mit sich selber sozusagen ein bisschen arbeiten muss. Und er hat, wie gesagt, sehr gut gespielt in der Finalrunde, bis es dann an der 9 den Rückschlag mit dem Bogey gab. Mhm. Und ich bin gespannt. Das kann einen richtigen Schub nach vorne geben für ihn nochmal.
Wir hören mal rein, was er selber bei den Kollegen der European Tour über sein Spiel jetzt in Akron, Ohio gesagt hat.
Thought I saw some improvements in my game from when I got here on Wednesday. Thought my wedge play got a little bit better as the week went on. Putted pretty well, even when I missed putts out there, they were scaring the hole, so that was good. Drove the ball well, sort of everything that I need to do next week I'm pretty comfortable with, so I'm just excited to get there and have a good look at some of the changes and get myself prepared for next Thursday.
Da zählt's dann natürlich PGA Championship, das nächste große Ziel von Rory McIlroy. Und wenn es nach Jordan Spieth geht, dann ist Rory McIlroy einer der großen Favoriten. Das hat er beim Golf Channel gesagt.
I'd say Rory's probably the guy to beat at this point next week. You know, he's I played with him the first 2 days, and the way that he's driving the golf ball, you know, he continues to do it there. That he just has a massive advantage over the field at that point. So, someone who's had such success there, he and Ricky, Phil's played it really well. These guys that have, you know, good feelings there. Yeah, the golf course has changed, but it's similar enough that, you know, they've got good vibes around there. So we need to try and develop those before it starts.
Also Jordan Spieth hat es gesagt, Rory McIlroy, Ricky Fowler, Phil Mickelson vielleicht auch seine Favoriten für das PGA Championship in der nächsten Woche. Was war denn mit Jordan Spieth in Akron jetzt? Platz 13, minus 4, solide, aber mehr auch nicht. Aber der hat wahrscheinlich noch von seinem The Open Championship Sieg noch genug gefeiert.
Absolut. Nach seiner ersten Runde lag er, glaube ich, auch unter den T5. Mhm. Da dachte ich schon, ja gut, jetzt zündet er wie 2015, gewinnt dann einfach mal kurz die Open Championship, danach WGC, danach PGA Championship. Dann wurde er ein kleines bisschen ausgebremst, was vielleicht auch ganz gut für die Spannung ist in den nächsten Wochen, sag ich mal. Er hat dann einfach eine paar Runde und eine Eins-Überrunde gespielt. Das natürlich, der ist im Kopf total aufgewühlt durcheinander. Wenn du die Open Championship gewinnst, dann kommst du rüber wieder aus UK wieder zurück nach Amerika, hast in einer Tour nur PR-Termine, machst deine Tour mit der Claret Jug durch ganz Amerika gefühlt, lässt sich da wieder feiern und dann gehst du mit Euphorie an den Start, aber es ist meiner Meinung nach vollkommen nachvollziehbar. Der Einzige, der da immer Woche für Woche gewonnen hat, das war Tiger Woods über 4-5 Jahre. Und da haben wir einfach noch keinen Ersatz für.
Und das ist auch irgendwo ganz gut, damit eben die Spannung auch da ist und wir jede Woche wirklich auch spannende Sachen zu berichten haben und auch eben über solche Geschichten wie mit Hideki Matsuyama dann vielleicht auch uns freuen können über sein Spiel und seine Art zu spielen. Ja, nächste Woche PGA Championship. Jordan Spieth hatte die Favoritenlage angesprochen, unter anderem ja auch Rory McIlroy genannt. Und was sagt Rory über die Favoritenlage? Fühlt er sich selber als Favorit? Auch da hören wir rein.
I don't know. I mean, geez, I've won a couple times around there. I like PGA Championship setups. You know, if I'm the favorite, I'm the favorite. I'm happy with that. Means I'm playing well. Much different than I went into my last major. It's amazing what 2 weeks can do. Such is life. So, yeah, all good.
Ja, Quail Hollow, der Austragungsort, liegt ihm natürlich. Und wie er sagte, innerhalb von 14 Tagen kann sich im Golf so viel drehen. Plötzlich ist er wieder Mitfavorit. Für dich auch?
Absolut. Rory McIlroy ist bei der PGA Championship definitiv ein Favorit. Für mich hat das Turnier zweimal bereits gewonnen. Er hat den Quail Hollow gewonnen. Er hat es gerade selber gesagt, PGA Championship Setups liegen ihm. PGA Championship Setups sind eben nicht wie Augusta oder wie die Open oder wie die US Open. Enge Wiesen, du musst Fairways treffen, du musst kleine Grüns treffen. PGA Championship Wiesen sind einfach zum Kaputtschießen teilweise. PGA Championships werden mit 20 unter Par gewonnen. Da ist einfach, um richtig Feuer freizugeben. Und wenn einer feuern kann, dann hat Rory McIlroy es bewiesen diese Woche, dass er es kann. Deswegen, für mich gehört Rory McIlroy definitiv zu den Favoriten. Dustin Johnson hat gestern eine starke Finalrunde gespielt. Auch eine 4 unter. Gehört für mich bei der PGA Championship absolut zu denen, die man im Fokus haben muss. John Rahm, definitiv auch die drei Longhitter, stehen für mich schon mal oben auf der Liste. Dann kommt für mich ohne Frage Jordan Spieth dazu, einfach weil er im Moment auf dieser Welle schwimmt. Hideki Matsuyama ja mal wieder Major-Favorit. Er wurde ja einfach oft schon gehandelt, so jetzt ist er fällig oder so. Ich glaube vielleicht nicht, dass es jetzt unbedingt reicht schon. Der muss auch einfach noch ein bisschen sagen, lass uns den guten Mann mal Englisch lernen lassen und dann reden wir mal über einen Major.
Dann darf er auch einen Major gewinnen und manche warten ja auch durchaus ein bisschen länger, wie Sergio Garcia jetzt zuletzt ja bewiesen hat beim Masters. Nach 74 vergeblichen Anläufen hat's geklappt. Für Matsuyama sind da noch ein paar dann im Köcher, die er dann erstmal noch spielen muss. Er ist ja, wie gesagt, erst 25, da kann ja noch einiges kommen. Einer, der schon mal einen Major gewonnen hat, das ist Danny Willett, über den müssen wir jetzt vielleicht beim WGC auch nochmal sprechen, auch wenn es sicherlich wehtut. Wir hatten am Freitag in der Sportshow schon mal über ihn gesprochen, als er seine Eröffnungsrunde mit einer 76 gespielt hat. Der Mann hat einfach Glück gehabt, dass es beim WGC keinen Cut gibt, denn seine Ergebnisse, die dann am unten unterm Strich stehen, plus 21 aufsummiert.
Ja, du, ich weiß nicht, was ich noch zu Danny Willett sagen soll. Ich finde es unglaublich, wie dieser Mann Woche für Woche um den letzten Platz auf dem Leaderboard kämpft. Bei PGA-Tour-Turnieren, European-Tour-Turnieren. Es ist der Wahnsinn. Der gewinnt letztes Jahr das Major dort mit einer wirklich guten Vorstellung. Jordan Spieth ist natürlich da an der 16 in Augusta. Ja, Collapse wurde gesagt in Amerika. Er ist dort sozusagen zusammengebrochen mit seinen Wasserschlägen, aber nichtsdestotrotz stand Danny Willett ja da oben mit an der Spitze und hat um den Sieg gekämpft und hat das Ding dann nach Hause gefahren. Und alle dachten, jetzt zieht der richtig durch. Der hatte ja vorher auch schon beim Desert Swing gewonnen, der hatte gute Turniere gewonnen, hatte super gespielt. Und dann kam er als Major-Sieger letztes Jahr nach Köln zur BMW International Open und hat sich dort präsentiert, wie der, also wirklich unsäglich, hat geflucht auf dem Platz, hat rumgespuckt, hat scheußliches Golf gespielt und ich habe nur gedacht, oh, das darf doch nicht wahr sein, was ist das denn? So tritt man doch nicht als Masters-Champion auf, als Major-Sieger. Und ja, dieser Major-Sieg, danach kam nichts mehr. Nee. Und das hier ist meiner Meinung nach jetzt der vorläufige Tiefpunkt, weil eine 21 über Par beim WGC, das ist ein Brett, das, also ich weiß nicht, wann das letzte Mal bei einem WGC jemand 21 über Par lag und tatsächlich zu Ende gespielt hat. Mhm. Weil vorher gibt es einige, die da sagen würden, ne, du, das tue ich mir nicht mehr an, hier ziehe ich mal zurück.
Er hat's wenigstens durchgezogen, das muss man ihm dann vielleicht nochmal zugute halten. Und es waren ja auch noch ein paar andere Namen deutlich über Par, die wir da vielleicht normalerweise auch nicht so sehen. Rafa Cabrera-Bello zum Beispiel, plus 14, Chris Wood plus 17, Pat Perez plus 10, Andres Romero, der Überraschungssieger von München, der sich dadurch natürlich dann in diesen erlauchten Kreis wieder reingespielt hat, plus 11, also waren ja schon einige, die hochgeschossen haben. Justin Rose auch nur plus 8, aber eben plus 21 ist noch wieder andere Hausnummer.
Definitiv. Es sind einige hohe Ergebnisse gespielt worden. Der Platz hat an den ersten drei Tagen, hat er den Jungs schon ziemlich viel was abverlangt. Also es wurde an den ersten drei Tagen ja auch nicht so tief geschossen die ganze Zeit. Und wenn dein Spiel dann nicht wirklich, sag ich mal, im Fluss ist und du nicht so gut drauf bist, dann geht's auf solchen Plätzen auch schnell mal in die andere Richtung. Denn Justin Rose, bin ich mir sicher, wird nächste Woche wieder in Form sein und wird vorne mitspielen können. Aber bei jemandem wie Danny Willett bin ich mir nicht ganz sicher, ob der irgendwann mal zurückkommt wieder.
Ja, werden wir auf jeden Fall verfolgen und weiterhin gucken und ihn im Auge behalten. Wen wir natürlich auch im Auge behalten, der einzige deutschsprachige Spieler bei diesem Turnier beim WGC, nachdem Martin Keimer ja absagen musste wegen seiner Schulterverletzung, seiner Bizepsentzündung. Bernd Wiesberger, der Mann, der die deutsche Sprache da hochgehalten hat, geteilter 41. am Ende geworden, plus 3, aber nur eine Runde über Par geblieben und das, oder unter Par geblieben, alle drei anderen über Par, das war die Schlussrunde.
Ja, die erste Runde war noch ganz, die war noch ganz solide tatsächlich, die erste Runde, die er gespielt hat. Damit lag er, glaube ich, auch auf dem geteilten 16. oder 17. nach der ersten Runde. Ja. Und das mit einer even Paar-Runde, nur um mal einzuordnen, wie wirklich der Platz so an den ersten Tagen war, aufgrund dieser Gewitter etc. Dann gut, hat er zwei Runden über Paar gespielt, das lief nicht so gut. Aber was natürlich, was mich freut für ihn, ist, dass er genau am letzten Tag eben diese Runde unter Paar spielt. Und wie er sie spielt. Er spielt die Frontline 2 über Par und es sieht wieder schlecht aus. Und dann denkt er sich, ich will mich hier vernünftig verabschieden. Nächstes Wochenende, nächste Woche ist PGA Championship Major. Ich hab Bock, ich will da ein gutes Gefühl mit reinnehmen. Und dann finisht er auf der Backline 16, 17, 18, Birdie, Birdie, Birdie. Ja. Das Turnier hat er nach den beiden 72er-Runden hat er das abgehakt. Da wusste er, da geht oben nicht mehr viel. Aber dann dieses Finish zu machen, 16, 17, 18, ich glaube, das ist wirklich Gold wert für jemanden wie ihn und allgemein für Profis, wenn ein Major vor der Tür steht. Weil du nimmst, glaube ich, genau diese drei Birdies, diese letzten drei Löcher, die nimmst du mit in die Vorbereitung für deinen Major für die nächste Woche und gehst einfach mit einem guten Gefühl da rein, obwohl du nur einen geteilten 41. Platz erreicht hast.
Aber du hast eben diesen Schwung, und das hat er auch bei Twitter geschrieben, beziehungsweise bei Facebook hat er es geschrieben, dass er jetzt eben mit dem Momentum dann ins PGA Championship reingeht. Was traust du ihm denn in Quail Hollow auf dem Platz zu?
Ich traue Bernd Wiesberger einiges zu. Ich kann mich nämlich noch sehr gut daran erinnern, als Rory McIlroy seine letzte PGA Championship in Valhalla gewonnen hat. Das ist, glaube ich, 2 Jahre her. Das war ein sehr, sehr großes, der Finaltag war sensationell. Da hat sich Rory McIlroy mit Phil Mickelson ganz, ganz großen Kampf geliefert über 18 Löcher. Am Ende war die Sonne schon so gut wie untergegangen und der Sieg wurde dann im stockdunkel eigentlich entschieden. Ja. Und Phil Mickelson spielte im letzten Flight und ging als Führender in diesen Finaltag. Und an der Seite von Phil Mickelson stand damals nicht Rory McIlroy, mit dem er sich dann diesen Kampf geliefert hat, sondern im finalen Flight mit Phil Mickelson war damals Bernd Wiesberger schlaggleich mit Phil Mickelson ins Finale der PGA Championship gegangen. Er hat es damals nicht geschafft, mitzuhalten, weil die Jungs natürlich nochmal richtig den Turbo gezündet haben, hat ein Top-10-Ergebnis damals aber trotzdem noch ins Clubhaus gebracht, aber gezeigt, dass er in so einem Spitzenfeld bei einem Major problemlos oben ganz vorne mitspielen kann. Wenn er das über 3-4 Tage wieder hinkriegt, mit dem Wissen, wie es letztes Jahr lief, dann ist Bernd Wiesberger meiner Meinung nach jemand, der um Major-Siege mitspielen kann. Ob es vielleicht ganz reicht, ist natürlich die Frage. Es muss dann die perfekte Woche sein, ohne Frage. Aber Bernd Wiesberger hat so starkes, solides, gutes Golf auf dem Blatt und ist im Kopf einfach auch so fit, dass der da ganz, ganz vorne mitspielen kann. Definitiv. Und wie großartig wäre es denn jetzt, wenn ausgerechnet Martin Keimer absagt, ja, aufgrund seiner Verletzung, für Bernd Wiesberger, für Bernhard Langer, da brauchen wir nicht drüber reden, für den ist Quail Hollow einfach zu lang an 4 Tagen. Aber dann Bernd Wiesberger sozusagen die deutschsprachige Gilde vertritt und sich dort mal richtig in den Fokus spielt. Weil eine gute Saison spielt Bernd Wiesberger, hat schon gewonnen.
In China gewonnen, oder?
Ganz genau, also da ist alles möglich.
Also wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen und werden es verfolgen hier bei nurgolf auf meinsportradio.de und im Rahmen der Sportshow mit unserer Golfberichterstattung. Und nachlesen könnt ihr das Ganze natürlich dann auch und alle Informationen abrufen bei den Kollegen von golfpost.de, bei Robin Bulitz und seinen Kollegen. Und bei Robin sage ich erstmal vielen Dank für die Teilnahme heute bei nurgolf.
Ja, danke.
Aber das war's noch nicht heute hier bei Nur Golf. Wir schauen ja gleich noch auf die LPGA Tour und zum Major der Damen, zur British Open. Und da gibt's ja von Caroline Masson nicht nur eine tolle Platzierung zu vermelden, sondern auch noch eine andere große Ehre. Und dazu kommen wir gleich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Dann haben auch noch die Mädels das Wort, last but not least.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip and Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show bei meinsportradio.de. Wir sprechen jede Woche über die Roten aus Hannover, selbstverständlich auch in Liga 2. Wenn dir gefällt, was du hörst, wir freuen uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und zum Abschluss von Nur Golf hier auf meinsportradio.de schauen wir noch auf die Damenkonkurrenzen. Auch die haben hochklassiges Golf am Wochenende geboten. Es war Major Time bei den Damen. Bei der British Open ging's zur Sache und gewonnen hat Inkyung Kim, Aiki Kim, wie sie kurz genannt wird. Die hatte in dieser Saison schon zuvor 2 Turniere gewinnen können und ist jetzt die nächste Südkoreanerin auf der Liste, die sich in den illustren Kreis der Major-Sieger einreihen dürfen. 2 Schläge am Ende der Open, die in 5 Scotland ausgetragen wurden. Ihr Vorsprung auf Jodie Evert-Shadoff aus England. Die spielte nebenbei dann auf der Schlussrunde mit einer 64 auch nochmal eben Platzrekord. Liegt dann weitere 3 Schläge vor den geteilten Dritten. Michelle Wee, Georgia Hall und, aus deutscher Sicht, dickes Ausrufezeichen, Caroline Masson. Und die hatte ja bereits in der letzten Woche bei der Scottish Open in den Top 10 gelegen und dieses starke Momentum dann mitgenommen zur British Open und sich doppelt belohnt, nicht nur mit dem Platz 3, sondern sie wurde auch ins Solheim Cup Team berufen. Annika Sörensdam, die Kapitänin, gab ihr nämlich zur Belohnung für ihre letzten Wochen einen ihrer Captain's Picks und damit eine Nominierung neben Emily Pedersen, Madeleine Sackström und Anna Nordqvist, die anderen drei Captain's Picks erhalten haben. Die Freude bei Caroline Masson natürlich groß und entsprechend fiel auch ihr Statement auf der Nominierungspressekonferenz aus.
Yeah, I mean, it's obviously for all of us probably the best week of the year or in 2 years. And yeah, I'm just happy that I showed up in time and played well the last couple of weeks, and you know, be on their team this year. It means everything. I'm really excited. I think we have a great young, you know, powerful team, and yeah, just can't wait for the week to start.
Große Freude und große Vorfreude also bei Caro Masson und natürlich große Freude auch bei Aiki Kim. Sie ließ im Golf Channel ihre Runde noch einmal Revue passieren, in die sie mit großem Vorsprung gegangen war und die sie am Ende mit einer 71 beenden konnte.
I think we all had a hard day today. The wind was blowing from different direction and yes, it wasn't easy because everyone had a I want to watch some highlights because my putts were not going in today, but I think I gave my best and it's kind of rewarding to win in the end, yeah.
Besonders wichtig und süß natürlich dieser Sieg für sie, weil sie 2012 schon einmal kurz davor war, einen Major zu gewinnen. Damals trennten sie beim Kraft Nabisco Championship nur 35 Zentimeter vom großen Erfolg. Doch der Spall, der sprang damals wieder aus dem Loch raus. Sie verlor das Playoff und hatte in der Folge ziemlich lange daran zu knappern. Deshalb konnte sie auch so richtig ihre letzten Löcher trotz ihrer Führung jetzt bei der British Open nicht genießen. Sie musste doch immer wieder an diese schmerzliche Erinnerung zurückdenken.
You know what happened to me. I cannot just go and have fun. I mean, I try to have some fun, but I kind of never let down my guard. And maybe next time I will have a little bit more fun, I guess.
Im Nachhinein und mit dem Major-Titel im Back kann sie diese Niederlage von 1 aber doch ein bisschen anders bewerten, wie sie dem Golf Channel erklärte.
Now I can say that. But yeah, I think... You know, everything has a reason, and but I wanted to look at it as a positive, and then I think that really shifted my career in a way.
Sandra Gahl war bei der British Open übrigens auch am Start, belegte letztlich einen geteilten 49. Platz und war damit besser als Lydia Ko, die nur als geteilte 59. ins Ziel kam, damit deutlich unter ihren Möglichkeiten blieb. 73-70, 73-70, ihre Rundenergebnisse. Da hat sie sich sicherlich auch ein bisschen mehr vorgestellt. Wir werden weiter drüber berichten, auch wie es bei Lydia Ko dann läuft. Mal wieder neuer Caddy, mal wieder neues Equipment. Das wissen wir alles nicht, wie sich das in den nächsten Wochen bei ihr gestalten wird. Wir haben aber auf jeden Fall ein Auge drauf und schauen natürlich auch auf Caroline Masson und ihre Form in Richtung Solheim Cup und den Solheim Cup, auch den werden wir hier bei nurgolf auf meinsportradio.de ausführlich würdigen, genauso wie dann in der nächsten Woche das PGA Championship. Auch da blicken wir natürlich ganz genau drauf, werden tägliche Zusammenfassungen mit den Kollegen von golfpost.de produzieren. Der Kollege Robin Bulitz, der wird uns dann wieder Rede und Antwort stehen und mit uns zusammen auf die Tagesergebnisse schauen. All das hier bei nurgolf auf meinsportradio.de und auch in der Sportshow zu hören. Und das gibt's nicht nur bei uns im laufenden Programm, sondern natürlich auch jederzeit für euch on demand als Podcast bei uns auf der Webseite und auch bei iTunes. Malte Asmus bedankt sich bei Robin Bulitz, der im ersten Teil von nurgolf heute zu Gast war. Und freut sich auf die Berichterstattung von der PGA Championship und natürlich auch auf weitere Highlights der Damen in der nächsten Woche. Da ist dann auch die Kollegin Desiree Wolf wieder mit von der Partie.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.